Vom Buch Führung und Leitung in biblischen Gemeinden. Heute das Thema unvergessliche Momente. Halleluja, ein tolles Thema, ne? Unvergessliche Momente. Und ich lese mal diesen Vers hier. Apostelgeschichte 6, 5 und 6. Zwei Verse. Sie erwählten Stephanus, einen Mann voll Glaubens und Heiligen Geistes, und Philippus und Prochorus und Nikanor und Timon und Parmenas und Nikolaus, einen Proselyten aus Antiochia. Diese stellten sie vor, die Apostel, und sie beteten und legten ihnen die Hände auf. Apostelgeschichte 6, 5 und 6. Unterstrichen sind die Worte, beteten und legten ihnen die Hände auf. Und ne? Was bedeutet ja unvergessliche Momente? Heute, ihr seht schon hier die erste Überschrift, soziale Zeremonien. Und das Thema hat mir früher Bauchschmerzen vorbereitet, weil ich habe gesehen, ne, dass in den Gemeinden viele Zeremonien gemacht werden. Und ja, viele Zeremonien. Zum Beispiel heute werden wir betrachten, hier vier Zeremonien werden wir betrachten, oder drei Zeremonien plus ein Fest. Kindersegnung, Hochzeit, Beerdigung. Drei wichtige Zeremonien. Und die Frage ist, sollen wir das machen? Eine wichtige Frage, warum? Warum frage ich das? Ja, weil es ja nicht in der Bibel erscheint. Jesus hat ja nicht gesagt, feiert Hochzeiten oder so, oder feiert Beerdigungen oder so. Kindersegnung, ja, Jesus hat selber Kinder gesegnet, aber hat auch nicht gesagt, seinen Aposteln oder so, ja, jetzt müsst ihr das auch machen, die Kinder segnen oder so. Hat das auch nicht gemacht und wir lesen nirgends im Neuen Testament, in Briefe oder so, dass die Apostel oder Gemeindeleiter das gemacht haben. Und deswegen denken wir, ist das überhaupt biblisch? Ne? Sollen wir das tun? Ich hoffe, wir können heute diese Frage beantworten. Ja, dass wir solche Zeremonien brauchen, können wir erkennen. Weil ja viele Menschen in der Gemeinde, viele Ehepaare haben Kinder zum Beispiel. Die haben Kinder und wenn die Kinder zur Welt kommen, was macht man dann? Man freut sich und was möchte dann tun? Man geht, ne, man will feiern, man will ein Fest machen, weil das ist ein glücklicher Moment. Und wo macht man dieses Fest? Ne, vielleicht in einem Club oder so? Nein, Christen feiern das ja in der Gemeinde. Warum? Weil ja, in der Gemeinde, da sind ja die Menschen, mit denen wir mehr Kontakt haben. Mit denen wir, ich sage so, die meisten Christen haben ja in der Gemeinde die meisten Freunde, Bekannten, die Menschen, die man liebt und so, die sind ja in der Gemeinde. In unserem Fall zum Beispiel, und würden wir, als wir Kinder bekommen haben, haben wir die Kinder vor der Gemeinde gebracht. Weil dort sind ja diese Menschen, die wir lieben. Wir wollen die Freude teilen. Wir wollen ein Fest machen. Sagen, komm und feiert mit uns. Seid fröhlich. Lass uns fröhlich sein. Ne? Oder auch hier, wenn andererseits ein Mitglied der Gemeinde verstirbt. Passiert ja auch oft. Habe ich schon hunderte Male in meinem Leben gehabt. Ich habe schon viele Gemeinden geleitet. Und es gab Gemeinden, die... Es gab einmal eine Gemeinde, wo ich meinen Vikar gemacht habe. Dann hat der Pfarrer schon im Januar gesagt, bereite dich vor auf August. Und ich habe gedacht, August, was ist, anders als andere Monate? Und komischerweise, Monat August ist praktisch jeden Tag jemand gestorben in der Gemeinde. Das war,
eine riesig große Gemeinde.
War auch eine große Gemeinde. Ja, Beck, danke, Eine große Gemeinde und in August war so jeden Tag quasi, manchmal sogar zwei auf einen Tag. Daher habe ich ja viele Erfahrungen in diesem Bereich. Warum soll jetzt eine Gemeinde, die den Auftrag hat, ja das Evangelium zu predigen, zu verkündigen, jetzt eine Beerdigungszeremonie machen? Warum? Ja, weil diese Menschen sind auch Christen, die suchen Trost, die suchen tröstliches Wort, die suchen Liebe, die suchen Mitleid, ne, im guten Sinne jetzt, die suchen, ne, eine Schulter zum Weinen, etc., ne? Und die beste Gruppe, die das machen kann, ist ja wieder die Gemeinde. Und ich denke, so langsam verstehen wir, dass die Gemeinde ein ganz toller Ort ist, um solche Sachen zu machen. Auch wie eine Hochzeit, ne? Hochzeit ist auch sowas, ne? Ganz am Ende der Schulung habe ich hier geschrieben, Anhänge in Klammern später. Weil ich will hier später Beispiele von Segnungen, von Kindersegnungen, von Hochzeiten, von Beerdigung hier anheften. Später, wenn das Buch fertig ist, dann werde ich das tun. Aber wenn ihr in der Zwischenzeit eine Kindersegnung, eine Hochzeit oder eine Beerdigung habt, kann ja passieren, dann könnt ihr auch im Internet suchen, Beispiele von Abläufe von Beerdigung oder so, ne? Oder mich anrufen, ich kann euch auch was schicken und so, ne? Heute geht's nicht darum, euch beizubringen, welche Wörter ihr benutzt, wenn ihr ein Kind segnet, oder welche Wörter ihr benutzt, wenn ihr eine Hochzeit feiert, sondern es geht um was Wichtigeres. Das ist ja die Aufgabe der Gemeinde, die Aufgabe der Gemeindeleitung ist viel mehr als diese Wörter. Als ich Theologie studiert habe, dann hat mir so auf die Hand geklatscht ein Buch und gesagt, hier, wenn du eine Hochzeit feiern musst, schlagst du auf der Seite so und so auf, ne? Und da steht alles drin. Du musst nur einfach runterlesen, ne? Ungefähr so, ne? Im Laufe der Zeit habe ich gemerkt, dass eine Hochzeit oder eine Kindersegnung oder eine Beerdigung viel mehr ist, als hier 2-3 Seiten von einem Buch runterlesen. Sondern als Pastor, als Seelsorger, als Gemeinde haben wir eine Aufgabe mit diesen Menschen, die zu uns kommen. Mit ihrem Kind, mit ihrem Ehepaar oder mit ihren Verstorbenen. Dass wir eine Aufgabe, eine seelsorgerische Aufgabe haben, diesen Menschen zu unterstützen in diesem Moment. Und darum geht's in der heutigen Schulung. Wie können wir das Ziel erreichen? Welches Ziel hat ja jede Zeremonie? Jede Zeremonie hat ja ein Ziel. Und ich hatte, ich sag mal so, auch als ich in frühen Jahren, als ich frisch gebacken aus der Hochschule, theologische Hochschule kam, habe ich da auch manchmal hier und da eine Hochzeit genauso gefeiert, wie man es nicht tun soll. Das heißt, es ist alles einfach runtergeplappert, verstehst du, geguckt auf ein Buch und es runtergelesen. Ne? Und das war nicht schön. Ne? Oder eine Beerdigung. Einfach hier Buch aufgeschlagen, das runtergelesen. Das war nicht schön. Ne? Oder noch schlimmer, manchmal habe ich da gestottert, ne? Und irgendwie habe ich gedacht, oh, was mache ich da? Habe ich was vergessen? Manchmal habe ich etwas vergessen, ein wichtiges Detail oder so. Und inmitten von der Hochzeit habe ich, oh, weißt du was? Und wo sind die, hier, die Ringe zum Beispiel. Oh, wo sind die Ringe? Hilfe, ne? Oder so. Oder, ach, was soll ich sagen? Ja, vergesst den Namen von den Bräutigamen zu notieren. Und versteht ihr, so ähnliche, Momente, wo man sich dann verkriechen möchte, wo man denkt, das ist mega peinlich. Und das ist ja nicht nur mega peinlich, sondern das ist ja, das schadet auch den Sinn der Sache, weil wir als Zeremonieleiter wollen ja ein Gefühl der Sicherheit übermitteln, dass diese Leute, dieses Ehepaar oder und so weiter, dass diese Menschen sich sicher fühlen, dass sie, dass es ein schönes Moment wird. Und dann deswegen ist es wichtig, dass der Pastor, der Prediger, Ältester etc., der das macht, dann das auch souverän macht. Dass er da nicht denken muss und, oh, wo ist mein Zettel oder so, oder dann der Zettel auf den Boden fällt und er stolpert und etc. Ne? Alles schon passiert, versteht ihr, ne? Nein, das ist nicht schön. Ne? Christliche Gemeinde als sozialer Rahmen. Ja, wenn die Gemeinde das Zentrum unseres Lebens ist, soziales Leben, sagen wir so, wir haben ja auch, unser soziales Leben ist ja auch außerhalb der Gemeinde, wir haben ja viele Freunde, die nicht Christen sind und so weiter, etc. Ne? Ist ja nicht begrenzt auf der Gemeinde, aber die Gemeinde ist trotzdem so das Wichtigste, was es für uns gibt. Da ist das Zentrum unseres sozialen Lebens, meiner Frau und mein. Und deswegen ist ja auch interessant, wenn solche wichtige Events passieren, wie schon erwähnt, dass wir die Gemeinde aufsuchen. Okay, ich hoffe, dass ja niemand stirbt in unserer Familie, obwohl ich hoffe, dass wir Nachwuchs bekommen. Hochzeiten sind momentan nicht vorgesehen, aber falls sowas vorkommt, die Gemeinde ist ein ganz toller Ort. Warum? Ja, weil da sind die Menschen, die wir lieben, mit denen wir Gemeinschaft haben und die möchten wir, dass sie uns begleiten, dass sie uns segnen in dieser Zeit. Kindersegnung. Lass uns anfangen mit Kindersegnen. Was, wenn du und ich vor dieser Aufgabe stehen? Irgendwann ruft dich an, Bruder so und so, Pastor so und so, Schwester so und so, Wir haben hier ein Kind, was gesegnet sein soll und so. Kannst du das machen? Wie machen wir das? Diese Zeremonie wird auch oft Kinderpräsentation genannt. Und dieses Wort Präsentation bedeutet ja Vorstellung. Ist das gut, ne? Bekannt machen. Präsentieren, bekannt machen. Bekannt machen bedeutet, hier ist jemand, den ihr noch nicht kennt. Begrüßt ihn. Kinderpräsentation. Das heißt, das neugeborene Kind vor die Gemeinde bringen und sagen, hier, ein Kind, es heißt so und so, bitte liebt dieses Kind, bitte segnet dieses Kind, bitte empfängt dieses Kind als Mitglied der Gemeinde. Und ja klar, dann macht man auch Gebete und legt die Hände auf, wie zum Beispiel die Apostel das auch gemacht haben, in diesem Vers, das ich gelesen habe, Apostelgeschichte 6, 5 und 6. Okay, das war ja keine Kindersegnung in Apostel 6, aber das war eine Zeremonie. Und was haben die gemacht in dieser Zeremonie? Ja, gebetet und Hände aufgelegt. Man kann auch viele andere Sachen machen. Singen, und was kann man noch machen? Geschenke teilen und viele Sachen kann man machen. Aber das ist ja ganz locker. Das ist der Punkt. Was so eine Zeremonie ausmacht. Was ist eine Zeremonie? Ist ja so eine Sache, die Menschen machen. Jemand ist ein Zeremonieführer, meistens hier der Pastor oder so, und die anderen nehmen teil, können auch etwas sagen und so weiter, aber da gibt's einer, der das leitet. Eine Zeremonie. Hier betone ich dieser Punkt. Was ist eine Zeremonie nicht? Was wir nicht machen, ein Ritual. Es handelt sich auch hier nicht um einen Ritual, weil Christen haben keine Rituale. Was ist denn ein Ritual? Ein Ritual ist eine Reihe plump wiederholte Wörter und Gesten. So ähnlich wie ich das damals gemacht habe, als junger Pfarrer. Einfach gesagt, so jetzt, bekreuzigen und jetzt da gelesen auf dem Papier, jetzt dies sagen und jetzt fragen dem Ehepaar oder dies und das, und immer geguckt auf dem Papier, das alles runtergeplappert, quasi so mechanisch, und gekleidet mit dem Talar und so, und das heißt alles, diese Gesten, diese Kleidung, diese Wörter, immer alles gleich, du kannst in Hunderte Kinder taufen in der evangelischen Kirche gehen, das ist ja immer ziemlich gleich, zumindest diesen Kern, Ritual sozusagen, diese Wörter, die man sagt, ganz in der Mitte, weil der Pastor das aus dem Blatt Papier liest, okay, und weil Rituale, die haben so einen Beigeschmack von etwas Mächtiges, und so Magisches sozusagen. Und ich glaube, sowas Magisches sozusagen. Und das haben wir Christen nicht. Bestimmte Wörter, die man sagen muss, in einer bestimmten Reihenfolge oder so. Das ist nicht biblisch. Es gibt Leute, die so glauben, dass bestimmte Wörter Kraft haben. Und wenn man die in der richtigen Reihenfolge sagt und wenn der Pfarrer dann bestimmte Gesten macht und so, zum Beispiel ein Kreuzzeichen oder sowas, dann hat das Kraft oder so. Das ist falsch. Deswegen betone ich hier den Unterschied zwischen Zeremonie und Ritual. Und deswegen habe ich auch gesagt, dass diese Sache damals mich Bauchschmerzen vorbereitet hat, weil ich immer gedacht habe, ja, aber das sind ja keine Rituale. Jesus hat ja keine Rituale verordnet, beigebracht. Ja, das sind ja auch keine Rituale und so. Das sind nur Zeremonien. Das sind Sachen, die wir zusammen machen mit einem bestimmten Ziel. Das Ziel zum Beispiel zu segnen, ein Kind zu segnen. Ein Segen sprechen über das Kind, die Hände ausstrecken, die Hände auflegen über das Kind und sagen, ne, Gott segne dich oder Gott beschütze dich, behüte dich und so weiter und einen Bibeltext lesen, so, ne? Ein Segen sprechen. Und ja, wichtig ist dieses Klima der Freude, wir freuen uns zusammen, ne, für diesen Schritt, das heißt für diese neue Etappe des Ehepaars, jetzt ein Kind zu haben, und dieses Ehepaar braucht ja auch, ne, die Zusage unserer Unterstützung, ne, als Gemeinde sagen, ja, wir sind mit euch, das ist nicht leicht, ein Kind zu erziehen, oder, ne, und wir beten für euch, und wenn ihr etwas braucht, da stehen wir zur Verfügung und so, Halleluja, wir freuen uns mit euch und so, ne. Das heißt, dass sie dieses Gefühl bekommen. Die Gemeinde empfängt dieses Ehepaar, dieses Kind, mit offenen Armen, sagt, sei ein Teil von uns. Du bist auch jetzt, ne, einer von uns. Du bist willkommen. Obwohl das Kind das nicht verstehen kann, das Baby kann das nicht verstehen, aber kann das sicher fühlen, ne, dass es willkommen ist, geliebt ist, auch von dieser Gemeinde. Halleluja. Nächste Zeremonie, Hochzeit. Jetzt möchte ich einen anderen Punkt besprechen. Die fröhliche Erwartung. Fröhliche Erwartung ist ein wichtiger Teil von vieles in der Gemeinde. Wie zum Beispiel Jugendfreizeit. Als ich Jugendlicher war, Teenager, dann haben wir uns immer gefreut. Und bis eine bestimmte Zeit im Jahr, so im Februar ungefähr, ne, da waren immer diese Jugendfreizeit. Und da haben wir immer uns Monate bevor uns schon gefreut, uns vorbereitet, uns eingeschrieben und so weiter, ne? Oder hier zum Beispiel Advent ist auch sowas, ne? Im November oder so, dann fängt man schon an, sich vorzubereiten, organisieren und backen und so weiter, ne? Diese Spannung, diese Freude, ne? Oder hier die Taufe. Wenn man getauft wird, dann weiß man schon, oh, in so und so viele Tage werde ich getauft, und dann, ne, betet man vermehrt und man freut sich und so, diese Spannung, das ist sehr toll, ne? Diese Momente mit dieser Spannung, ne, mit dieser Freude. Und Hochzeit, ne, das ist Spannung hoch 2, ne? Hoch 3, 4, ne? Spannung, diese fröhliche Erwartung, diese Hoffnung, diese Zeit der Verlobung, ne, durch die Verlobung und dann die Hochzeit, diese Zeit, diese Vorbereitung und die ganzen die Vorbereitung auf das Fest und die Vorbereitung, das neue Wohnung und auch, ne, die Bürokratie und vieles so, ne, die ganze Arbeit, und muss alles, ne, perfekt sein, ganz angespannt, ne. So weit, dass das Neue Testament es als Bild nutzt von der Erwartung der Gemeinde auf Jesus. Wir erwarten Jesus, wie die Braut den Bräutigam erwartet, ne? Das heißt, diese Spannung, diese Freude, diese, ne, sich streckt über eine Zeit. Und die Gemeinde soll ja helfen, das Ehepaar dabei helfen, dass diese Hochzeit dann schön verläuft. Entspannt, ne? Das heißt, Entspannung übermittelt. Das Ehepaar ist total angespannt und die Gemeinde ganz ruhig, der Pastor so ganz ruhig und so, um das Ehepaar zu beruhigen, so, entspannt euch, ist alles gut, alles vorbereitet, ne? Hier. Eines, was auch lange Zeit nicht verstanden habe, war das mit den vielen, mit der großen Feier. Viel Essen, viel Trinken und der ganze Schmuck im, ne, im Saal. Damals habe ich das nicht ganz verstanden, Aber heute versuche ich das so auszudrücken, dass alles, dieses Essen, Trinken und ganzen Beschmückung da, will ja betonen die Bedeutung der Hochzeit, das heißt die Vermählung, ne? Die Liebe des Ehepaares. Und es gibt ja Leute, die kommen in eine Hochzeit nur zum Essen, ne? Aber das ist falsch. Wenn man richtig eingestellt ist, kommt man ja zur Hochzeit und isst und trinkt. Aber das Essen und Trinken ist ja gar nicht so wichtig. Wichtiger ist ja die Freude des Ehepaars, dass alles schön klappt. Und deswegen war auch das erste Wunder, was Jesus gemacht hat, ne, den Wein in der Hochzeit vorzubereiten. Weil das wäre ja eine Blamage, wenn der Wein ausgeht. Dann wird diese Hochzeit, wie kann man sagen, unter einen negativen Omen stehen sozusagen, obwohl wir das nicht glauben, ne, an Pech oder so, aber das wäre eine Blamage für den Ehemann, dass dieses Fest oder für die Familie, dass dieses Fest nicht erfolgreich war, ne, dass die Freude unterbrochen wurde und so. Und deswegen kommt Jesus und sagt, nein, das ist ja ein wichtiges Fest, dieses Ehepaar, es braucht diese Freude, ne? Warum braucht das Ehepaar diese Freude? Und im Laufe der Zeit habe ich das auch so erkannt, dass dieses Fest, dieses große Fest, was man so macht, wenn man heiratet, auch teilweise dafür nutzt, dazu ist, dass man später festhält. Weil man, ne, denkt, wenn man später hier sich nicht mehr versteht oder sich streitet oder so, ne, ich werde mich von dir scheiden lassen oder so, ne, und dann denkt man, nein, aber weißt du, ne, wir haben uns da, ne, so schön, diese schöne Festen haben wir versprochen, dass wir immer zusammenbleiben und so, nein, ich werde mich nicht scheiden lassen, ne. Das heißt, dieses Fest, diese Erinnerung hilft auch dabei, dass wir uns festhalten. Das ist ein zusätzlicher Grund. Da gibt's viele Gründe, warum Hochzeiten ganz, ganz wichtig sind. Ganz viele. Zum Beispiel eins, ne, weil die Frau ja die Kinder haben wird und die Frau will ja sicher sein, dass der Mann zu ihr steht, sie nicht verlässt. Wenn sie dann schwanger ist und Kinder hat und dann haut der Mann ab. Und deswegen ist die Hochzeit so ein zusätzlicher Punkt, wo sie denkt, okay, wenn er so viel Geld ausgibt für mich, ne, dann bedeutet das, dass ich für ihn wichtig bin. Er wird mich nie so schnell verlassen. Ne? Alles so ein bisschen psychologisch, ne, sozusagen, versuche ich das zu erklären. Ne? Lass mal sehen. Was wollte ich noch sagen? Ich wollte hier etwas sagen, aber ich habe es vergessen für eine Sekunde. Dann sage ich das hier. Einige Ehepaare wissen nicht richtig, was sie tun sollen. Fast hätte ich hier geschrieben, weil sie das zum ersten Mal machen. Ne? Aber das wäre so ein Gag. Ne? Und das möchte ich nicht hier in meinem Buch haben. Ne? Aber das ist es doch. Ne? Das heißt, alles, was man zum ersten Mal macht, ne, läuft manchmal schief. Ne? Und, aber heiraten soll man ja nur einmal machen. Ne? Und deswegen gibt's Ehepaare, die dann sehr nervös sind. Die machen das zum ersten Mal, logischerweise, und sind sehr nervös und so. Und deswegen ist ja auch wichtig, wenn die Gemeinde das merkt, oh, hier ist ein Ehepaar, die sind ja sehr verunsichert, die wissen nicht, wie man das hier macht und so. Lass uns denen ein bisschen unter die Arme greifen, denen ein paar Tipps geben und so, ne? Als Beispiel. Damit dieses Fest memorable. Das heißt, erinnerungswürdig sein. Deswegen machen wir auch viele Fotos, ne? Weil das dient ja mehr für die Erinnerung als für was anderes. Wenn wir die Fotos hier angucken, auf dem, ne? Hier im Wohnzimmer, die Fotos immer gucken, ne? Oh, ne? Als wir geheiratet haben, ne? Ist wichtig, weil das erinnert diesen Moment. Und was ich sagen wollte, war, bevor ich das wieder vergesse, das mit der Erinnerung. Weil das Volk Israel hatte ja diese 7 Zeremonien, 3 Feste und 4 anderen Zeremonien, 3 Zeremonien und der Sabbat. Das waren 7 insgesamt. Und viele denken, ja, Gott hatte 7 Zeremonien gegeben, den Juden, und jetzt die Christen mussten auch 7 Zeremonien haben oder so. Jesus hat 7 Zeremonien gegeben. Nein, Jesus hat keine Zeremonie gegeben. Aber Oder zwei, okay, Taufe und Abendmahl, die wir heute nicht besprechen werden, weil eine Schulung nur für das Abendmahl hatten wir schon und eine andere Schulung für die Taufe werden wir haben. Heute geht es um alles andere außer diese zwei, die Jesus wirklich gegeben hat. Und an diese Feste, die Gott den Juden gegeben hat, hat er immer gesagt, ihr sollt das tun, ihr müsst das tun, dreimal im Jahr nach Jerusalem gehen und so, um euch zu erinnern an den Ausgang aus Ägypten, Passafest, ne? Aus Ägypten raus, befreit, ne? Befreiung und so. Sich erinnern, jedes Jahr. Warum machen wir das? Und so, erzählen, die Geschichte erzählen, immer wieder erzählen. Und beim Abendmahl, wenn wir fragen, warum feiern wir Abendmahl? Ja, guck mal, Jesus ja gestorben ist auf das Kreuz und so, sich erinnern, ne? Und hier bei so einer Hochzeit, da geht's auch um Erinnerung, dass man dann die Fotos hat nachher, um sich zu erinnern und so an dieses Fest, an diesen Punkt. Okay, das war hier Hochzeit. Jetzt Themawechsel, ja, weil das schwere Thema, Beerdigung ist ein schweres Thema. Niemand freut sich, hoffentlich, ne? Halleluja, ne? Niemand freut sich bei einer Beerdigung, weil was sehr Trauriges ist, ist ja auch eine Zeremonie. Und trotzdem gibt es Gemeinsamkeiten mit den anderen Zeremonien. Ja, zum Beispiel, dass man das in der Gemeinde machen möchte, dass man da, ne, diese Menschen hat, die uns umarmen, einfach, ich sag mal so, ne? Weil ich denke, dass viele reden, bla 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 bla, hilft ein bisschen. Ja klar, wenn der Pastor dann einen Psalm liest und wenn die Gemeinde ein schönes Lied singt, alles schön, ne? Aber ich denke, mehr geht es darum, dass einfach die Menschen dabei sind, mit uns sind in diesem Moment, wo man dann, ne, vor dem offenen Grab steht und dann Blumen da reinwirft oder ein bisschen Erde da reinwirft und so, dass alle mit uns sind und das auch tun und weinen, ne? Weinen ist ja wichtig, ne? Und so wichtig, dass damals etwas ganz Schreckliches war, finde ich schrecklich, aber damals, in der Zeit Jesu, ne, gab's professionelle Weinerinnen, Frauen, die da Geld bekommen haben und um in Beerdigungen zu weinen, finde ich ganz schlimm, ne? Ganz heuchlerisch, ne? Schön ist, wenn die Menschen ja wirklich weinen, aufs Herzen. Das ist schön. Da sieht man. Ne? Da sieht man, wer unsere Freunde sind und so. Ne? Wer uns wirklich, oder wer den Verstorbenen geliebt hat. Ne? Da sieht man. Wer weint, ne? Zum Beispiel. Aber okay. Und ja, zum Beispiel, als meine Mutter gestorben ist, ist ja auch wichtig, die Gemeinde zu haben, wo man weiß, da kann man, ne, sie hinbringen, da wird's Leute geben, da wird's einen Pastor geben, der wird eine Rede halten, egal was er sagt, ich sag mal so, ne, aber, und am Ende wird er dann laufen und 6 Männer werden den Sarg tragen bis zum Grab und dann wird es, ne, zugemacht, etc., ne, und, ne, alles mit vielen Menschen so. Stellt euch mal vor, man müsste das alleine machen oder, ne, zu nur zwei, drei Leute, das wäre ganz schlimm, ne, und die vielen Menschen, das tut gut. Wissen, dass es Menschen gibt, die uns lieben, die meine Mutter geliebt haben, ne, und von 500 Kilometer gefahren sind, um da bei zu sein, ne. Ich denke, dieses Gefühl, es geht heute, ne, in dieser Schulung um dieses Gefühl, was man vermitteln will, dass die jetzt einen Geliebten verloren haben, dass die Gemeinde sagt, nicht nur mit Wörtern, aber mit den Gesten, wir sind bei dir, wir wollen dich trösten, es tut uns leid, wir leiden mit dir, wir haben Mitleid, jetzt im guten Sinne, ne? Wir leiden mit dir, wir wollen ausdrücken unser Mitleid, unsere Kondolenzen, wir wollen hier ausdrücken und zeigen, ne, dass da jemand mit uns ist. Und auch in biblischen Zeiten haben Menschen gelitten, Geliebte verloren und deswegen gibt es auch Psalme für diese Situation, die man lesen kann und es gibt ja auch Lieder, christliche Komponisten haben auch ihre Geliebten verloren und haben schöne Lieder komponiert, die man singen kann in einer Beerdigung und das alles hilft. Das alles hat mit der Gemeinde zu tun. Deswegen ist wichtig, dass wir das vernünftig machen. Bitte, wenn ihr eine Beerdigung leiten sollt, auch das vernünftig machen. Also bei einer Beerdigung bedeutet dieses vernünftig machen, ein bisschen leiser reden oder ein bisschen langsamer reden und so weiter. Irgendwie ist so mein Eindruck. Ich weiß, dass in Afrika einige Länder das ein bisschen anders machen. Die tanzen und singen, Musik und so weiter. Habe ich gesehen auf YouTube. Kann ich nachvollziehen. Ja, weil wenn man im Glauben stirbt, geht man ja zu Jesus und das ist ein Grund zur Freude. Aber ich denke, die Menschen, die ihren Geliebten verloren haben, denen tut's weh. Denen tut's weh. Und deswegen sollte man die auch respektieren. Jetzt, nächste Überschrift, Weihnachten. Wir hatten es schon ein bisschen angesprochen, aber hier ganz kurz ein bisschen über Weihnachten, weil Weihnachten ist auch so eine Zeremonie, die man ja manchmal in der Gemeinde feiert, meistens in der Gemeinde, aber auch zu Hause. Und ja, auch wenn Jesus nicht am 25. Dezember zur Welt gekommen ist, und einige Symbole unbestimmter Herkunft sind. Da gibt es immer die, die sagen, guck mal, Jesus ist gar nicht am 25. Dezember geboren und deswegen und so weiter und meckern und meckern. Aber ihr habt schon gemerkt, diese ganzen Zeremonien, die haben etwas in sich, wo man ja Gemeinschaft haben kann, wo man sich geistlich gegenseitig auferbauen kann, wo man sich segnen kann, etc. gegenseitig. Und auch Weihnachten ist eine tolle Zeremonie, wo man viel Gutes bekommen kann als Christ. Und diese fröhliche Erwartung auch, Ihr wisst schon, hier Advent und so. Und wir als Kinder, als ich 6 Jahre alt war oder so, ungefähr, als wir Kinder waren, dann war die Spannung sehr, sehr groß, weil meine Eltern, die haben den Wohnzimmer geschlossen und gesagt, hier, die Kinder dürfen hier nicht rein. Und die haben den Baum geschmückt und so und die Geschenke eingepackt unter dem Baum und so. Und die haben gesagt, wenn wir das Lied singen, O Kinderlein kommet, dann dürft ihr rein. Und dann haben die das, und wir sind erwartet in der Küche so, alle vor der Tür und so und gewartet, dürfen wir schon rein, haben wir gelaufen und uns ist es schon so weit und so weiter. Und so, wie wird es aussehen und so uns vorgestellt. Und dann haben meine Eltern gesungen und dann wieder reingestürmt. Und guck mal, wie schön und so. Und was werde ich bekommen? Was ist mein Geschenk? Was diese Spannung ist. Versteht ihr? Das ist das Interessanteste. Ja, für viele Menschen ist Weihnachten nur das Drumherum. Wie bei der Hochzeit, die Menschen, die nur kommen zu essen und trinken. Ganz schlimm. Und bei Weihnachten auch. Es gibt Leute, die für die Weihnachten nur ist ja Geschenke und Essen und so. Und den Grund vergessen, warum wir Weihnachten feiern. Ganz schlimm. Aber wir können sagen, nein, wir machen das bewusst. Wir wissen, warum wir kommen, warum wir essen. Wir essen und trinken, weil das die Bedeutung erhebt, die Bedeutung würdigt. Wie in einer Hochzeit, wo viel Essen und viel Getränk ist und laute Musik ist, dieses alle drum und dran ist ein Zeichen, dass da etwas ganz Wichtiges passiert. Man will das betonen, man will das aufwerten, das was da passiert. Und so ähnlich bei Weihnachten, wenn wir essen und trinken und so, will man das ja aufwerten, was der Kern der Sache ist, die Geburt Jesu, die Inkarnation Gottes. Ja, ganz wichtig, Gott wurde Mensch. Und dazu haben wir noch die Gelegenheit zu evangelisieren, weil wir dann Leute einladen, die vielleicht nicht so stark sind im Glauben oder die von Glauben nichts gehört haben oder so. Können wir sie einladen und die hören dann die Geschichte von der Geburt Jesu. Oder wir können ihnen ein Weihnachtsgeschenk geben mit einem Traktat oder so. Das können wir nutzen, um zu evangelisieren, mit anderen Menschen über Jesus ins Gespräch zu kommen. Ja, die Frage ganz am Anfang war, warum diese Zeremonien? Wie gesagt, Christen praktizieren keine Rituale, aber wir haben Zeremonien und die können wir frei gestalten, nach Bedarf. Das heißt, wenn wir denken, okay, wir haben jetzt eine Kindersegnung, Und was machen wir dann? Wir können frei wählen. Wir können zuerst ein Gebet machen und dann einen Bibelvers lesen und dann ein Lied singen oder umgekehrt zuerst ein Lied und dann einen Bibelvers lesen und dann beten etc. Egal, ne? Können wir frei gestalten. Aber wichtig ist dieses Ziel. Wir wollen diesem Ehepaar und auch diesem Kind das Gefühl geben, sie sind willkommen. Wir wollen sie integrieren. Sie sollen sich, ne, fühlen, dass die Gemeinde eine Art Familie für sie ist, dass die Gemeinde sie liebt, dass wir sie lieben, nicht nur der Pastor, sondern ja, die ganze Gemeinde, dass sie willkommen sind, dass sie wiederkommen sollen, dass sie da Geborgenheit finden und so. Ich lese mal die drei Fragen, die wir gleich besprechen. Nummer 1, wenn das Neue Testament Kindersegnung, Hochzeit und so weiter nicht vorschreibt, warum tun wir es trotzdem? Frage Nummer 2, was bedeutet das Wort Kinderpräsentation? Und Frage Nummer 3, unterscheide Rituale von Zeremonien. Amen. Gott segne euch.